Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Wort Gottes für den heutigen Sonntag lesen wir miteinander Apostelgeschichte 17, die Verse 1 bis 9. Apostelgeschichte 17, 1 bis 9. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Die Juden aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie unter das Volk zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen: Diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Die hat Jason beherbergt, und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, da sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Sie beunruhigten aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, die dies hörten. Und nachdem sie von Jason und den übrigen Bürgschaft genommen hatten, ließen sie sie frei. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich habe die Predigt überschrieben: Annahme und Ablehnung des Heils. Paulus hat mit Silas und seinen weiteren Mitarbeitern Philippi verlassen. Aus den letzten Versen des Philipperbriefs erfahren wir, dass Paulus gerade zu dieser Gemeinde eine ganz besonders innige Verbindung behalten hat. Sie war die einzige, von der sich Paulus, der sonst ja seinen Lebensunterhalt als Zeltmacher verdient hat, von der er sich finanziell unterstützen ließ. Und gleich in den folgenden Wochen haben sie zweimal Gaben zur Unterstützung des Paulus von Philippi nach Thessalonich geschickt. Das ist die nächste Gemeinde, wo wir vom Dienst des Paulus heute dann hören. Nachzulesen, Philipper 4, 16. Auf dem Rückweg von der dritten Missionsreise kommt Paulus dann nochmal kurz in Philippi vorbei. Davon berichtet Apostelgeschichte 20,6. Von dieser mit ihm so eng verbundenen Gemeinde zieht Paulus nun die sogenannte Via Egnatia, eine alte große römische Straße, Handels- und Heerstraße, hinab. Wir sehen hier noch so ein restliches Stück. Das war gewissermaßen die Autobahn von damals. Natürlich war sie damals sicher noch in einem besseren Zustand. So eilig hatten sie dies auch nicht. Und wer damals es doch eilig hatte, der donnerte nicht im Ferrari über die Via Egnatia, sondern in einem edlen römischen Vierspänner. Da kriegt die Jugend heute ganz neidische Blicke. Was ist schon ein Ferrari gegen so einen edlen Renner? Auf dieser Straße also zog Paulus hinab. Weiter, wir sehen hier von Philippi, wo der Kerkermeister und die Lydia zum Glauben gekommen waren, nach Amphipolis, 50 Kilometer entfernt, nochmal 50 Kilometer weiter nach Apollonia. Von einem Dienst des Paulus in diesen beiden Städten berichtet Lukas nichts, auch nicht, ob hier Menschen zum Glauben gekommen sind. Das muss aber noch nicht zwingend heißen, dass Paulus dort das Evangelium nicht verkündigt hat, zumal Amphipolis die Provinzhauptstadt war. Lukas muss sich in seinem Bericht aufs Allerkürzeste und Wesentlichste beschränken. Also wir können überall davon ausgehen, dass da 99% dessen, was geschehen ist, nicht erwähnt werden. Sonst wäre schon alleine die Apostelgeschichte ein meterlanges Werk geworden. Es ist durchaus möglich, dass Paulus auch hier in diesen beiden Städten das Evangelium verkündigt hat und Menschen zum Glauben gekommen sind. Nennenswerte Gemeinden scheinen aber nicht entstanden zu sein, wir wissen nichts davon. Und dann zieht Paulus weiter nach Thessalonich. Da kam er ungefähr 49 bis 50 nach Christus an, also nur etwa knapp 20 Jahre nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden ist. Thessalonich, das heutige Saloniki oder Thessaloniki, war zur Zeit des Paulus eine Handelsmetropole und hatte auch damals schon einen bedeutenden Hafen. Man sieht ihn so ein bisschen im Bildhintergrund. Es gibt die Vermutung, dass Paulus bewusst solche zentralen Knotenpunkte des Römischen Reichs für seine Missionsarbeit ausgesucht hat, damit sich von dort, wenn dort eine Gemeinde entstanden war, entlang der großen Handels- und Schifffahrtsrouten das Evangelium weiter ausbreiten konnte. In Thessalonich trifft Paulus auf eine starke jüdische Gemeinde, ausdrücklich betont dann Vers 2, nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein. Es war also die feste Gewohnheit, was wir auch hier wieder sehen, dass der Heidenapostel, wenn es Juden gibt, zuerst zu ihnen geht und ihnen das Evangelium verkündigt und dann den Heiden. An drei Sabbaten nacheinander geht Paulus in die Synagoge. Aus den Schriften des Alten Testaments zeigt er den Besuchern des Synagogengottesdienstes, dass Jesus der verheißene Messias ist. Interessant, wir hatten ja auch schon bei früheren Predigten des Paulus auf die Frage geachtet, wie baut Paulus eine Predigt auf, je nachdem welchen Adressaten, welche Zielgruppe er vor sich hat. Wo setzt er an mit der Verkündigung? Hier ist Paulus in der Synagoge, seine Zielgruppe sind Juden, auch nicht-jüdische Gottesfürchtige, aber die halten sich ja als Gottesfürchtige auch schon zur Synagoge, haben also auch ein Grundvertrauen zum Wort Gottes, zu den Schriften des Alten Testaments. Und wenn wir genau hingucken, wie Lukas formuliert, dann können wir daraus entnehmen, dass Paulus nicht mit Jesus angefangen hat, sondern Paulus hat im Alten Testament angefangen. Wahrscheinlich hat er die ersten beiden Sabbate, die er da war, gar nichts von Jesus gesagt, sondern hat das Messias-Verständnis des Alten Testaments entfaltet und erstmal die falsche Messias-Vorstellung des Judentums gerade gerückt, dass der Messias zuerst nicht kommt, um zu herrschen, sondern um zu leiden, um sein Leben zu geben zu einer Erlösung für viele, für die Sünden der Menschen sterben muss und von den Toten auferstehen. Und erst dann, offensichtlich erst am dritten Sabbat, schlägt Paulus den Bogen von der Messiasverkündigung des Alten Testaments auf Jesus und sagt, dieser Messias, das ist der Jesus, den ich euch verkündige. Und anscheinend haben an den ersten beiden Sabbaten die allgemeinen Auslegungen zu Messias keinen Widerspruch hervorgerufen. Da waren die jüdischen Zuhörer einverstanden oder zumindest noch nicht aufgebracht. Aber als Paulus auf Jesus hinweist, da setzt der energische Widerspruch ein. Da müssen die Juden schlucken, denn diesen Jesus haben ihre Oberen in Jerusalem als Gotteslästerer verurteilt. Den haben sie den Römern ausgeliefert zur Todesstrafe. Und von dem sollen sie jetzt glauben, dass das der Messias sei. Und liebe Geschwister, dann geht es meistens in solchen Entscheidungssituationen gar nicht vor allem um die Erkenntnis der Wahrheit. Wer erkennen will, der kann meist problemlos erkennen, weil die Sache offenkundig ist. Die Wunder Jesu waren weit über die Grenzen Israels hinaus längst in aller Munde. Der Erweis, dass Jesus der Messias ist, war für Paulus und andernorts für Apollos aus dem Alten Testament mühelos zu erbringen. Es geht aber meist nicht um Erkenntnis, es geht um die Trägheit der Masse. Der Mensch geht üblicherweise, das war vor 2000 Jahren so, das ist heute auch so, den Weg des geringsten Widerstands. Die gesellschaftlichen Beziehungen sind ihm wichtiger als eine klare geistliche Entscheidung, die dann natürlich auch im praktischen Leben ihre Konsequenzen fordert. Und die Juden in Thessalonich müssen sich jetzt angesichts der Verkündigung des Messias Jesus Christus entscheiden. Bleiben wir auf dem Kurs, den unsere Oberen in Jerusalem festgelegt haben? Oder nehmen wir das an, was Paulus uns aus dem Wort Gottes als richtig erwiesen hat? Treten wir in die Nachfolge Jesu? Oder bleiben wir lieber in unseren alten, eingefahrenen Gleisen? und sie entscheiden sich gegen Jesus und gegen ihr Heil für den bequemen Weg. Der andere wäre unbequem gewesen, der hätte sie in Widerspruch mit ihrer jüdischen Führung gebracht, hätte allerlei Widerstand für sie nun bedeutet. Dennoch tut der Herr vielen Menschen in Thessalonik das Herz auf. In Thessalonik lässt der Herr eine große und überaus vorbildliche Gemeinde entstehen. Es lohnt sich zu Hause einmal die beiden Briefe an die Thessalonicher zu lesen. Wer heute Mittag mal ein halbes Stündchen frei machen kann dafür, wird das mit großem Gewinn tun. Wir haben als Lesung schon einen kleinen Abschnitt gehört. Beide Briefe hat Paulus nur wenige Monate nach seiner Abreise aus dieser Gemeinde Thessalonik geschrieben. Und wenn man die beiden Thessalonicher Briefe zu Hause mal nochmal liest, dann kriegt man einen sehr guten Einblick, was da die Gemeinde alles bewegt hat, was da an Erfreulichem gelaufen war und wo auch diese junge Gemeinde schon gleich wieder gefährdet war. Auch das ist ein ganz wichtiger Hinweis, wenn wir an das Neutestamentliche, an die neutestamentliche Zeit denken. Wir meinen ja oft, so wie damals, so müsste es sein. Weit gefehlt. Da war viel erste Liebe, gar keine Frage. Da waren auch von Anfang an immer gleich viele Irrungen und Wirrungen und viel Sünde und viel Chaos dabei, dem Paulus und andere in ihren Briefen entgegentreten müssen. Beides sehen wir, wenn wir die Briefe aufmerksam lesen. Lukas berichtet sehr genau, wer in Thessalonik zum Glauben kam. Und dann Glied dieser großartigen Gemeinde wird, die da entsteht, bei allen Schwächen, die es in jeder Gemeinde gibt. Er sagt, es sind nur ein paar Juden darunter. Einige von ihnen, sagt der Vers 4, ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas. Und Lukas berichtet auch, wie die Menschen in Thessalonik zum Glauben kommen. Die meisten Übersetzungen, auch Elberfelder, übersetzen ungenau und gesellten sich zu Paulus und Silas. Ähnlich übersetzen Luther und fast alle anderen auch. Ungenau ist an dieser Übersetzung, dass die Menschen, die Aktiven sind, sie gesellten sich. Menge ist der einzige von allen Übersetzungen, die ich zu Hause habe, der dem Wortlaut der Bibel nahe kommt. Er übersetzt, wurden für Paulus und Silas gewonnen. Das griechische Wort, das da steht, heißt eigentlich, sind zugefallen. Durch göttliches Los, meint dieses griechische Wort, sind dem Paulus und Silas und damit dem Evangelium, das sie verkündigt haben, durch göttliches Los zugefallen. Es fallen also genau die Menge an Menschen der Botschaft des Paulus und Silas zu, die durch das göttliche Los dazu bestimmt sind. Zu den paar Juden, die Jesus annehmen, kommt eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen und nicht wenige von den angesehenen Frauen. Auch bei diesen Frauen handelt es sich wohl um Frauen aus dem heidnischen Umfeld. Es waren nicht irgendwelche Frauen. Wörtlich heißt es von den vornehmsten, wörtlich von den ersten Frauen. Wir würden heute ganz passend neudeutsch sagen First Ladies. Frauen von führenden Beamten und anderen einflussreichen Männern der Stadt. Viele Frauen, also der High Society von Thessalonik, wenden sich dem Evangelium zu. Das verschärft den Widerstand der Juden, die nicht glauben wollen, denn mit diesen Frauen verlieren sie gesellschaftlichen Einfluss. Das ist zwar ein ganz und gar ungeistliches Denken, aber dieses Denken ist bis heute eine Gefahr eigentlich für jede Gemeinde. Angesehene und vermögende Leute werden besonders umworben. Denn wenn solche Menschen zur Gemeinde kommen, kann man stolz sein, man schmückt sich mit ihnen. Zum einen ist das gut fürs Image der Gemeinde, zum anderen ist es gut für die Finanzen der Gemeinde. Ganz nüchtern betrachtet ist so und deshalb stellt es eine Gefahr dar. Wenn es nicht mit angenehmen Dingen verbunden wäre, wäre es keine Gefahr. Ungeistlich ist es trotzdem. Vor Gott zählt jeder gleich, ob vornehm oder nicht, ob wohlhabend oder arm. Und Gott hat auch ohne den Einfluss der angesehenen Leute und ohne das Geld der Reichen Mittel und Wege, seine Gemeinde zum Ziel zu führen. Vielleicht will er dafür auch angesehene und reiche Leute gebrauchen, aber die Gemeinde hat nicht auf solche Menschen zu schielen, sondern allein auf den Herrn zu sehen mit ihrem Vertrauen. Wir müssen die Gefahr erkennen, Auch wir stehen ganz gewiss in dieser Gefahr, weil sie zutiefst menschlich ist, weil sie uns in Fleisch und Blut des alten Adam steckt und deshalb auch in ihren Anfängen in unserem Denken jederzeit wehren. Die Bekehrung der First Ladies ruft also den Neid der Juden hervor. Wir lesen Vers 5, die Juden aber wurden eifersüchtig. Den gleichen Vorgang hatten wir in Antiochien in Pisidien erlebt. Auch da hieß es, als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt. Bei Jesus war es nicht anders. Wir lesen Matthäus 27, 18, denn Pilatus wusste, dass die hohen Priester Jesus aus Neid überliefert hatten. Das ist ganz wichtig, weil uns die Bibel damit durchgängig bestätigt und bezeugt, die Juden haben Jesus von Anfang an und später die Seinen, die Apostel, die Gemeinde, nicht aus biblischen Gründen bekämpft. Nicht, weil das Alte Testament was anderes sagt, als Jesus und die Apostel gelehrt hätten. Es war Neid. Es war und blieb von Anfang an Neid. Es ging fast ausschließlich um die Frage von Macht und Anerkennung. Und deshalb wurde auch versucht, das Problem nicht in vernünftigen theologischen Gesprächen zu klären, sondern auf der Ebene der Macht. Das sehen wir gleich jetzt auch in Thessalonich. Und die Juden nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich. Der Gassenpöbel, wörtlich heißt es Männer des Marktes. Das sind solche, die den Tag über nicht ganz nüchtern auf dem Forum herumlungern, lange ausgeschlafen haben, entweder noch Restalkohol vom Abend vorher von den nächtlichen Gelagen haben oder schon morgens ihren Frühschoppen eingenommen haben, keine Arbeit finden und leicht für Randale zu gewinnen sind. Bei der Auswahl ihrer Verbündeten waren die jüdischen Führer nie zimperlich. Auch das haben wir ja schon bei ihrem Bündnis mit Pilatus gesehen, wo sie bis zur geistlichen Selbstverleugnung ihrem Hass gegen Jesus freien Lauf gelassen haben. Sie verbünden sich in Pilatus mit ihrem ärgsten Feind und bekunden in geradezu gotteslästerlicher Weise, wir wollen keinen anderen König als den Kaiser. Und genauso auch hier, als sie dann schließlich vor den Obersten der Stadt stehen, beschuldigen sie Paulus, er sagt, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie verleugnen damit ihren Glauben an Gott. Denn der Einzige, den sie als ihren Herrn und König anbeten und die Ehre geben dürfen, ist Gott und nicht der römische Kaiser. Das hat ja auch die Juden selber normalerweise in Konflikt mit der römischen Religion gebracht. Aber das stört sie im Moment nicht. Hauptsache die Konkurrenz wird ausgeschaltet. Wir sehen, wenn menschlicher Hass und menschliche Niedertracht im Spiel sind, dann bleiben alle geistlichen Grundsätze auf der Strecke. Sie machten einen Volksauflauf, lesen wir weiter, und brachten die Stadt in Aufruhr. Es ist in jeder Stadt im Prinzip das gleiche Szenario. Die Feinde des Evangeliums bringen falsche Anschuldigungen vor, sie wiegeln die Massen auf, sie versuchen eine ungerechte Verurteilung ohne ordentliche Gerichtsverhandlung zu erzwingen. Der aufgebrachte Mob der Straße soll's richten. Und mit diesem Mob im Gefolge ziehen sie nun auch in Thessalonich vor das Haus des Jason. Hier wohnt Paulus mit seinen Mitstreitern. Paulus war ziemlich sicher länger als 3 Wochen in Thessalonich. Ähnlich wie wir schon in Philippi gesehen haben, dürften im Bericht viele Einzelheiten auch hier und Zeit fehlen. Am dritten Sabbat hat Paulus auf Jesus hingewiesen. Damit setzt die Ablehnung der jüdischen Führer ein. Es kommt zur Spaltung. Paulus muss sich mit den am Evangelium Interessierten anderswo treffen, wahrscheinlich im Haus des Jason, in dem er auch wohnt. Es mögen durchaus etliche Wochen vergangen sein, bis der Widerstand der Juden die Ausmaße erreicht, die Lukas ab Vers 5 beschreibt, dass das nicht unmittelbar auf die Verkündigung von Jesu erfolgt, wie man beim schnellen Lesen den Eindruck haben könnte, sehen wir schon an einer einfachen Tatsache, dann hätten sie ja nicht zum Haus des Jason ziehen müssen, denn diese Verkündigung war ja am Sabbat in der Synagoge. Wenn sie ins Haus des Jason gehen, dann sehen wir, dass auf jeden Fall zwischen dieser Jesusverkündigung, die den Widerstand auslöst, und dann dem Versuch, Paulus und die Seinen zu ergreifen, eine gewisse Zeit vergangen ist. Bei Jason wird Paulus gesucht. Jason war mit Sicherheit ein Jude. Hätte Paulus bei einem Heidenquartier genommen, dann wäre ihm die Tür zu den Juden von Anfang an verschlossen gewesen. Heiden sind unrein, hätte nicht aus dem Haus des Heiden in die Synagoge latschen können, gewissermaßen so ohne weiteres, und dann dort das Wort auslegen. Die jüdischen Führer wollen Paulus und sein Team unter das Volk führen. Da kann an eine geordnete Volksversammlung gemeint sein, die auf dem Forum abgehalten wird. Wahrscheinlich ist hier aber mit dem aufgewiegelten Mob im Rücken eher an eine weniger geordnete Lynchjustiz gedacht. Allein von dem Boden des Evangeliums ist keine Spur im Haus des Jason. Da schnappen sie den Gastgeber Jason und einige Brüder. Das dürften die sein, die von den Juden schon zum Glauben gekommen sind. Und diese schleppen sie nun vor die Obersten der Stadt. Jason wird beschuldigt, diese, die den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben, aufgenommen zu haben. Im Ausdruck den Erdkreis, wörtlich, wir kennen es als Fremdwort Ökumene, im Griechischen ganz schlicht die ganze bewohnte Erde gemeint, steckt natürlich eine gewollte Übertreibung. Man will die Gefährlichkeit der Subjekte, die man hier anklagt, entsprechend dick unterstreichen. Andererseits kann man sich so eine Übertreibung auch nicht einfach ganz aus den Fingern saugen. Es ist ein Hinweis, dass das Evangelium längst weite Teile des Römischen Reichs erreicht hat. Der jüdische Philosoph Philo von Alexandrien starb zwischen 40 und 50 nach Christus, also um die Zeit, in der Paulus hier in Thessalonik ist. Und er berichtet, dass um diese Zeit schon eine große christliche Gemeinde in Alexandrien war. Also, die gab es schon kaum 10 Jahre, nachdem Jesus auf dieser Erde war. Der christliche Glaube hat sich mit einer für uns heute kaum mehr nachvollziehbaren Geschwindigkeit über das Römische Reich hinweg verbreitet. Und es sind an vielen Orten große Mengen von Heiden zum Glauben an Jesus gekommen. Viel mehr, als uns die Bibel, auch die Apostelgeschichte, in ihren knappen Berichten erkennen lässt. Für diese Ausbreitung des Evangeliums steht nun aber nicht Paulus vor Gericht. Die Juden konnten nur den Jason ergreifen, also einige Ortsansässige. Und gegen diese Ortsansässigen sehen die Stadtoberen offensichtlich keinen Grund, allzu streng vorzugehen. Es geht ganz kurz und schmerzlos. Jason und die übrigen Brüder müssen eine Kaution hinterlegen und dann werden sie wieder entlassen. Das ist mit der Bürgschaft gemeint, eine Kaution. Die Lage aber bleibt extrem aufgeheizt und gefährlich. Sie ist viel dramatischer, als der äußerst knappe Bericht des Lukas zu erkennen gibt. Die Brüder in Thessalonik bangen sichtlich um das Leben des Paulus und Silas. Lediglich die Tatsache, dass Paulus und Silas noch in derselben Nacht weggeschickt werden, lässt bei Lukas die Gefährlichkeit und Dramatik der Lage erkennen. Wenn es nicht gefährlich gewesen wäre, hätten sie die nicht bei Nacht gleich fortgebracht. Die beiden Thessalonicher Briefe, insbesondere der erste, bestätigen, dass die Gemeinde in viel Drangsal entstanden ist. Auch als Paulus weg ist, müssen die Thessalonicher von den eigenen Landsleuten erleiden, was die Gemeinden in Judäa von ihren Landsleuten, den Juden, erlitten haben. Auch der Thessalonicher Brief bestätigt damit, die Gemeinde besteht vorwiegend aus Heidenchristen. Und den Juden ist es gelungen, die heidnische Stadtbevölkerung bleibend gegen die junge Gemeinde aufzuhetzen. Nun kommt aber der tatsächliche Druck nicht mehr unmittelbar von den Juden, sondern von ihren eigenen mazedonischen Landsleuten. Kurze Zeit nachdem Paulus Thessalonik verlassen hat, zieht es ihn mit Macht wieder dorthin zu den Geschwistern. Darüber berichtet er auch 1. Thessalonicher 2. Zweimal hat er sich vorgenommen, wieder dorthin zu reisen. Aber Satan hat uns gehindert. Als Paulus es nicht länger aushalten kann, schickt er von Athen aus Timotheus nach Thessalonik, um die junge Gemeinde im Glauben zu befestigen und zu trösten, dass niemand wankend werde in diesen Drangsalen. Wegen der anhaltenden Bedrängnis der jungen Gemeinde ist Paulus in Sorge um die Geschwister. Aber Timotheus bringt gute Nachricht. Die Geschwister in Thessalonik leben so klar im Glauben, in der brüderlichen Liebe und in der Hoffnung auf Jesus Christus, dass sie allen Gläubigen in Achaia und Mazedonien, also ganz Griechenland, zum Vorbild geworden sind. Ja, sogar über Griechenland hinaus, an jedem Ort, ist die Nachricht gelangt, was für eine beeindruckende Bekehrung der Heiden hin zum lebendigen Gott in Thessalonich stattgefunden hat. Wir sehen wieder, die hatten kein Telefon und kein E-Mail damals, noch nicht mal ein Handy, aber Nachrichten haben sich trotzdem in Windeseile durchs ganze Römische Reich durchgesprochen. Wir sehen in Thessalonich beides nach diesem etwas breiteren praktischen Einblick. Ich habe es heute mal so aufgebaut, die Predigt, weil ich denke, es ist auch mal ein bisschen interessant zu sehen, wie sich so das geistliche Leben da abgespielt hat und das Miteinander zwischen den Gemeinden und den Christen. Und wie auch die verschiedenen Bücher, Thessalonicher Brief, Apostelgeschichte, sich ergänzen, das Bild verdeutlichen. Nun zum Geistlichen. Wir sehen in Thessalonich beides. Da sind viele, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Auch ein Wort aus dem zweiten Thessalonicher, 2 Vers 10, sagt Paulus dort, 2. Thessalonicher 2 Vers 10, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Es war ihre Entscheidung, die dazu führt, dass sie nicht gerettet werden. So sagt Paulus ausdrücklich damit. Gott muss die Herzen auftun. Aber kein Mensch hat die Entschuldigung zu sagen, mein Herz hat der Herr nicht aufgetan. Es ist interessant, dass die Bibel diese Entschuldigung niemals, niemals zulässt. Sie behaftet den Menschen auf seiner eigenen Verantwortung. Paulus schreibt, sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Das heißt, sie haben die Wahrheit durchaus erkannt, aber sie haben die Wahrheit nicht geliebt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das eine, auch wenn es schwer ist, sich vorzustellen, bedingt leider nicht das andere. Es ist eine traurige Sache bis in unsere Tage. Und vielleicht kennen wir solche Menschen, wahrscheinlich sogar kennen wir solche Menschen, die Jesus erkannt haben, die die Wahrheit über ihr Leben erkannt haben, die sehen, ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Jesus, weil Jesus für meine Sünden gestorben ist. Im Kopf ist die Erkenntnis der Wahrheit vorhanden, aber im Herzen fehlt die Liebe zur Wahrheit. Sie wissen, wenn ich diese Wahrheit von Herzen annehme, dann muss ich mein Leben nun von dieser Wahrheit bestimmt sein lassen. Dann kann ich nicht mehr so, wie ich will, dann muss ich mich verbindlich entscheiden, so zu wollen, wie Jesus will. Auch wenn mir das nicht jeden Tag gleichermaßen gelingt, aber in die Nachfolge Jesu treten heißt, Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das soll nun die Grundbestimmung, der Grundtenor meines Lebens sein. Und das schränkt den Eigenwillen ein. Und nun lieben sich solche Menschen und ihr eigenes Denken und Wollen mehr als die Wahrheit. Und deshalb nehmen sie Jesus nicht an. Das ist nicht irgendwie konstruiert. Ich selber bin in meinem Leben mehrfach Menschen begegnet, die das genau so bestätigt haben. Die auf direkte Frage, das direkt auch von sich aus so gesagt haben, sie wissen alles, was Christsein heißt, wissen, dass das richtig ist. Aber dann könnte ich nicht mehr der Herr meines eigenen Lebens sein. Deshalb nehme ich Jesus nicht an. Ganz anders war es bei vielen Heiden in Thessalonich. Sie haben das Wort gehört, sie haben die Wahrheit erkannt und sie haben die Wahrheit geliebt. Und deshalb haben sie ihr Leben gern und vorbehaltlos in die Hände Gottes gelegt. Sie haben gern zugelassen und sich gefreut, dass Gott ihr Leben neu macht. Das bedeutet bis heute Verzicht, liebe Geschwister. Denken wir nur mal ans Wirtschaftsleben, ganz praktisch. Ich habe erst gestern mit irgendjemand drüber telefoniert, ich weiß doch, das war der Achim Klein, genau, der nächstens zur Predigt übrigens mal wiederkommen wird hierher. Da haben wir uns drüber unterhalten, in der heutigen Zeit skrupellosen wirtschaftlichen Gebarens. Hat natürlich der skrupellose Geschäftsmann manche Vorteile. Der kann lügen und betrügen, seine Kunden übers Ohr hauen und abzocken in Hülle und Fülle und kann sich einen dicken Geldbeutel erwirtschaften. Wer als Christ in der Nachfolge Jesu lebt, der kann das nicht einfach so. Und das kann sich ganz praktisch auch auf die Finanzen auswirken. Der mag sehr, sehr viel knapper über die Runden kommen. Es hat immer schon Verzicht bedeutet, in der Nachfolge Jesu zu leben. Und es hat immer auch schon Widerstand und Kampf bedeutet. Denn wer zu Jesus gehört, der kann nicht beliebig mit dem Strom der Zeit schwimmen. Und wahrscheinlich wurde auch hier schon vielleicht in der Gemeinde, in der Sonntagsschule gesungen, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Ja? Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich mit allen anderen treiben. Ein lebendiger Fisch schwimmt gegen den Strom. Es kostet Kraft, kostet Anstrengung. Und wir sehen es auch in den Thessalonicher Briefen, das Leben dieser Gemeinde ist von Kampf und Drangsalen bestimmt. Wenn ihr mal den Thessalonicher Brief lest, kreuzt mal an. Gegebenenfalls in der Bibel darf man rummalen. Ich mal in meinen Bibeln alle kräftig rum und unterstreiche, wie viel davon den Kampf und Drangsalen die Rede ist. Aber der reiche Gewinn, den sie in Jesus haben, hat sie für den Verzicht und auch für alle Mühe und für alle Bedrängnis mehr als entschädigt. Ihr Leben hat Hoffnung bekommen für die Ewigkeit. Und liebe Geschwister, das gilt bis heute, wer in der Wahrheit fest verankert ist und die Hoffnung der Ewigkeit hat, der kann auch in diesem Leben heute schon fest auftreten, denn der hat einen festen Halt im Herrn und ist dann eben kein wankendes Rohr, das von jedem Wind der Zeit und der Lehre hin und her bewegt wird. Und so hat die Gemeinde dort in Thessalonich den Kampf der Nachfolge aufgenommen. Sie hat die Liebe Gottes nicht nur erkannt, sondern sie hat sie angenommen und aufgenommen in ihre Herzen. Und die Worte des Paulus, der sie wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen hat, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft, diese Worte der Mahnung sind bei ihnen auf fruchtbaren Boden gefallen. Auch dort ist interessant, wenn man das mal liest, Thessalonicher Briefe, wie Paulus immer wieder mahnt, auch das Wort beschwören, ich habe euch beschworen oder ich habe euch geboten. Da steckt unheimlich viel Vollmacht und auch Dringlichkeit drin. Lasst das nicht einfach nur so an euch heran. Das ist ja bis heute auch das Problem. Viele Menschen entscheiden sich irgendwo für Jesus, aber es bleibt eine halblebige Sache. Ich will da gar nicht immer genau beurteilen, ob die sich entschieden haben, ob die jetzt wirklich zum Herrn gehören oder auch nicht. Aber sie dümpeln so mit ihrem Glaubensschifflein vor sich hin. Und der Paulus hat der Gemeinde in Thessalonich von Anfang an eingeprägt und eingebrannt, dümpelt nicht einfach nur vor euch hin. Ich beschwöre euch, ich gebiete euch, lasst euer Leben vom Wort Gottes bestimmt sein. Und das haben sie aufgenommen. Das Wort Gottes hat in ihren Herzen tiefe Wurzeln geschlagen. Und so wurden die Christen in Thessalonich in wenigen Wochen, maximal Monaten, zu einer Gemeinde, deren Glaube an Gott, deren Liebe zueinander und deren Treue in der Nachfolge Jesu ein Vorbild in der ganzen christlichen Welt wurde. Mit dem nächsten Lied, liebe Geschwister, wollen wir den Herrn bitten, dass auch wir immer mehr zu Kindern Gottes, zu einer Gemeinde werden, die Gott die Ehre gibt, die sich verbindlich an seinem Wort ausrichtet, dass sein Wort auch in unserem Leben starke Wurzeln schlägt. Amen.